Ja, beim letzten Mal hatten wir im Prinzip einen großen Schritt weggetan vom physikalischen Kosmos und von den aristotelischen Vereindeutigungen der Zeit, die diesem physikalischen Kosmos über eine lange Strecke hinweg zugrunde liegen, nämlich der Eingrenzung der Zeit auf eine objektive Verhältnisgröße, die man durch Messung der kontinuierlichen, stetigen Bewegung sichtbarer Körper ermitteln kann und durch eine Zahl ausdrücken. Wir haben beim letzten Mal auch die aristotelischen Hauptprobleme zurückgelassen, die ich jetzt trotz allem, auch wenn schon verschiedentlich genannt, noch einmal nenne. Diese Probleme waren zum einen, wie sind die punktförmigen Momente der Zeit, die Jetztpunkte, ohne die wir in der Praxis der Messung nicht auskommen, mit dem Kontinuum der raumzeitlichen Bewegung verbunden? Wie kann man diese beiden unterschiedlichen Entitäten, Punkte und Kontinuum, zusammendenken? Zweites Problem, welchen eigenartigen logischen Status hat die Praxis der Messung? Und welchen Ort in der Zeit hat die Messung und der physikalische Beobachter, der diese Messung vornimmt? Welchen Status hat überhaupt in diesem bewegte Körperzeitmodell unsere momentane Zeiterfahrung, wenn wir diesen Körper wahrnehmen? Und dritter Punkt, wie lässt sich die ja im Prinzip immer nur vergleichend operierende Bewegungsmessung letztlich verankern in einer Eichgröße? Dazu nochmal der kleine gedankliche Ausflug. Über anderthalb Jahrtausende stand die aristotelische Physik, was eben dieses Problem angeht, also diese Verankerungsfrage, gleichsam unter der Schirmherrschaft der Astronomie, also einer empirisch-mathematischen Himmelskunde, die die Bewegung des supralunaren, also oberhalb des Mondes sich bewegenden Fixsternhimmels, so stellte man sich das damals vor, als mathematisch perfekte, anfangs- und endlose Kreisbewegung auffasste. In der hundertprozentig zuverlässigen Wiederkehr der Himmelskörper hatte man ein absolut regelmäßiges Eichmaß für alle profanen Messungen unterhalb des Himmels, also in der Welt. Die Physik diesen Typs, die Physik einer empirisch realistischen Letztmaßgröße sozusagen oder Letztmaßgestalt, ist noch im 16. Jahrhundert derartig zweifelsfrei die einzige überhaupt mögliche Form von Physik, dass, wir hatten das gesehen, noch die große heliozentrische Revolution des Kopernikus 1543 nicht wirklich dieses Modell durchbricht. Die Physik verliert dann zwar ihre Objektivität der Himmelsbewegungen dort oben, sie verlegt aber dieselbe Funktion, also das kosmologische Letztmaß, in die Erdkugel hinein. Und für Kopernikus gibt dann die Kugelgestalt der Erde und vor allem die perfekte Kreisbahn dieser Erde um die Sonne erneut dieses sozusagen quasi aristotelische Eichmaß für die Zeit an. Auch selbst als diese realistische, also sozusagen reale Bewegung nicht mehr als eine absolute Bewegung gelten kann, in der sich die Physik verankert, das heißt in dem Moment, wo man auf diese eine reale archetypische Bewegung als Eichpunkt der Physik verzichtet, wird die Physik nicht relativistisch. Sie verankert vielmehr ihren absoluten Bezugspunkt in einer mathematischen Hypothese, derjenigen der absoluten Geschwindigkeit des Lichts im Raum. Für den unendlichen astronomischen Kosmos unterstellt man nun, Stichwort Newton, a priori eine allgültige, starre Formel für das Verhältnis von Zeit und Raum. Da ist dann keine reale Bewegung mehr sozusagen die Letztgröße, aber eine bestimmte a priori Annahme in Bezug auf das Raum-Zeit-Verhältnis mathematischer Art. Damit ist in der abstrakten Gewissheit gleichsam des Universums als eines physikalischen Raum-Zeit-Containers die aristotelische Sorge um das reale Urmaß der Bewegungszeit überflüssig geworden. Dennoch bleibt ohne aristotelischen Anker, aber sozusagen in aristotelischem Stil, es bei der Idee einer, ich sage mal, absoluten Physik. Erst wenn die moderne Physik sich auf den Verdacht einer allgemeinen Relativität von Raum- und Zeitverhältnissen einlassen wird, und das ist, Stichwort Einstein, sehr spät der Fall, erst dann wird, wenn man so will, mit dem Aristotelismus letztlich aufgeräumt. Und vielleicht könnte man sogar sagen, selbst dann verschwinden die allerletzten Spuren des Aristotelismus noch nicht, wenn man sich nämlich die unter relativistischer Perspektive verbleibenden Fragen nach der Messung und der standortrelativen Realitätsdefinition auch in der relativistischen Physik letztlich für alle empirischen Fragen sozusagen auf die Erdverhältnisse rückbezieht. Das heißt, auch dann wird nicht sozusagen gänzlich auf die mathematische Spekulation umgestaltet, sondern auf der Erde gelten nach wie vor die klassisch-physikalischen Bedingungen und dann auch unter den sozusagen klassisch im Prinzip zu unterstellenden Bedingungen für Beobachtung und Jetztzeitpunkte und so weiter. Das nochmal so als kurzer Film. Wir legen das beiseite und es war im Grunde in der letzten Vorlesung dieses alles schon nicht mehr Thema. Stattdessen hatten wir beim letzten Mal, nachdem vorher von Newton die Rede gewesen war, geschichtszeitlich gesehen wieder einen riesigen Schritt zurückgemacht. Und zwar in das vierte nachchristliche Jahrhundert. Aurelius Augustinus, afrikanischer Rhetoriklehrer, dann in Italien als Lehrer, Rhetor, Bohemien und Kirchenmann unterwegs mit bewegtem Leben, schreibt 397 bis 401 vermutlich, kurz vor seinem Amtsantritt als Bischof von Hippo, ein bemerkenswertes Buch, nämlich seine Confessiones, also seine Bekenntnisse. Dieses Buch hat in 9 seiner 13 Kapitel den Charakter einer spannenden Lebensbeichte, also mit realistischen Erzählungen, die aus der Ich-Perspektive geschrieben ist. Sie zielt in ihrem Aufbau die Lebensgeschichte, die der Ich-Erzähler Augustin erzählt, rhetorisch sehr geschickt ab auf das Thema der Bekehrung und der Hinwendung zum christlichen Glauben. Das ist ein autobiografischer Punkt sozusagen in dieser Geschichte. Also ich hatte vor dem Begriff Autobiografie gewarnt, bezogen auf dieses Buch, aber sagen wir mal, es ist bezogen auf die Biografie, die Augustin uns präsentiert, ein dramatischer Höhepunkt, der wird erzählt im 8. Buch der Confessiones. Augustin erlebt da im Garten, in einem Garten, eine Art Bekehrungserfahrung, die an die Bekehrungssituation des Paulus erinnert, wie sie in der Bibel mitgeteilt ist. Also Augustin hört eine Stimme, wird quasi von einer Stimme angerufen, und erfährt diese Anrufung als das, was ihm die Entscheidung für den christlichen Glauben letztlich endlich möglich macht. Er kann in diesem Moment den Glauben bejahen und tut dann diesen irreversiblen Schritt in den Glauben hinein. Das also im 8. Buch. Im 9. Buch berichtet dann der jetzt also im Glauben geborgene Augustin von spirituellen Gesprächen und auch einem eigentümlichen, mystischen Erlebnis, das er gemeinsam mit seiner Mutter Monika hat. Also es ist so aus dem Gespräch heraus so eine Art Schau oder Blick ins Ewige hinein. Monika ist ebenfalls eine vorbildliche Christin, eigentlich erheblich vorbildlicher als Augustin selbst, wie er das schildert. Und das 9. Kapitel endet mit dem Tod dieser Mutter. Dann befinden wir uns erzähltechnisch gesehen in der Jetztzeit sozusagen. Es stimmt auch überein, also tatsächlich wurde Augustin zum Bischof berufen und verließ dann Italien. Also er wurde berufen kurz vor diesem Tod der Mutter und im Hafen quasi kurz vor der Abfahrt stirbt sie. Und damit sind wir, was das zu erzählende Leben des Augustin angeht, in der Jetztzeit 397 angekommen. Nun das 10. Kapitel. Mit diesem tritt eine Verschiebung ein. Es folgen die Passagen, die ich in der letzten Vorlesung vorgestellt hatte. Die Lebensbeichte selbst, also diese ganze Erzählgeschichte, sagen wir mal, tritt in den Hintergrund und Augustinus wechselt die Ebene. Er reflektiert auf das Medium, in dem sich eine solche Beichte abspielt und auch nur abspielen kann. Die allgemeine Ermöglichungsbedingung einer reflektierenden Rückschau auf das eigene Leben und auch die Bedingung der intellektuellen Erkenntnis der Wahrheiten, die sich aus diesem Leben herauslesen lassen, ist das Gedächtnis. Eine überaus wundersame Funktion, durch die wir gleichsam eine innere Fülle von aufbewahrten Eindrücken in uns haben und ja, sozusagen, sie vor gedanklich organisieren können und auf Wahrheiten hin, auf Schlussfolgerungen hin befragen. Wir hatten uns angesehen, wie Augustin diese Gedächtnisfunktion nicht bloß abstrakt beschreibt, sondern überaus bildhaft durchmodelliert. Sie liegt, und das ist ein erstes und gar nicht triviales Merkmal, sie liegt innen, in uns selbst. Schon damit haben wir eine radikale Gegenperspektive zu derjenigen der Physik, die die Zeit eindeutig in der Objektivität der Bewegungen außen verankert. Augustin prüft die Welt der äußeren Erscheinungen zwar durch, diese aber bietet ihm nichts unzweifelhaft und vor allem nichts bleibend, also nichts zeitlich fortdauernd Gewisses. Alle Gewissheitsfragen verweisen für ihn auf das Innere des Menschen. Auf das Innere des Menschen, der nach Gewissheit sucht. Nicht äußere Ordnung, diese ist stets nur scheinbar stabil, oder auch äußere Schönheit, diese ist stets vergänglich, sondern innere Ruhe, das ist das, was mir Gott anbieten kann. Im Glauben gibt es damit, also mit dieser Wendung auf das beständige, ruhige, stabile, unvergängliche, das im Inneren des Menschen liegt, im Glauben gibt es so etwas wie eine unkörperliche Form von, und jetzt zitiere ich nochmal aus dem Text, Licht und Klang und Duft und Speise und Umarmung meinem inneren Menschen. Dort erstrahlt meiner Seele, was kein Raum erfasst. Dort erklingt, was keine Zeit entführt. Dort duftet, was kein Wind verweht. Dort mundet, was keine Sattheit vergällt. Dort schmiegt sich an, was kein Überdruss auseinanderlöst. Dort ist es, was ich liebe, wenn ich liebe meinen Gott. Zitat Ende. Sie hören deutlich heraus, wie hier der Rhetor ganz bewusst, also diese Bilder der äußeren Lust, der äußeren Sinneserfahrung gegen die Gottesliebe als innere Sinnlichkeit sozusagen ausspielt. Dort mundet, was keine Sattheit vergällt, dort schmiegt sich an, was kein Überdruss auseinanderlöst und so weiter. Es sind also Begriffe einer Art inneren Erotik allein des Herzens und des Intellekts, die da aufgemacht werden und die Front sozusagen zwischen innen und außen bestreiten. Diese innere Perspektive, dieses innere intellektuelle Wahrnehmungsfeld oder dieser Wahrnehmungsraum ist vor allem dann aber der Raum, in dem sich erkenntnistheoretisch ganz auf die eigene Wahrheit konzentriert, das Subjekt des Glaubens nun erforschen und ich sage mal in aller Vorsicht objektivieren kann. Also das ist ein Raum der Wahrheitssuche, auch der Wahrheitsfindung und in gewisser Weise ein Raum der Objektivierung. Zitat nochmal. Und ich wandte mich auf mich und sprach zu mir, wer bist du nun? Und gab zur Antwort, Homo, ein Mensch. Und da erzeigen sich in meinem Sinne Leib und Seele, eines draußen und das andere drin. Was von beiden ist, wo ich meinen Gott erfragen soll, nachdem ich auf Leibesweise schon auf der Suche war, von der Erde bis zum Himmel, soweit ich nur als Boten die Blicke meiner Augen schicken konnte? Besser ist, was innen ist. denn alle Boten meines Leibes brachten Meldung bis dorthin in das Ich, das waltet und urteilt über die Antworten des Himmels und der Erde und aller Dinge in ihnen. Also beachten Sie das Bild. Die Sinne, die äußeren, sind Boten des Leibes, aber was sie bringen und die Antworten, die sie bieten, sind innen.
Könnten Sie bitte die Objektivierung, die Sie erwähnt haben, nochmal herauskehren und vielleicht im Vergleich zu heute, denn normalerweise würde ich ja da unter solchen Gedanken keine Objektivität verstehen.
Wir würden sagen, das wird sozusagen immer subjektiver, je weiter man nach innen kommt. Vielleicht, also wenn es Sie nicht zufriedenstellt, stellen Sie die Frage am Ende der Vorlesung nochmal. Das, was nun kommt, also zum einen diese Selbsterforschung bezogen auf die Struktur des Gedächtnisses, ist ja ein Objektivierungsversuch, also dieses Bild, wie geht das, wie funktioniert das Gedächtnis? Das meint Augustin nicht nur für sich selbst, also mein Gedächtnis, sondern das sind sozusagen allgemeine Strukturen unser aller Gedächtnis. Und der Form, in der uns Gott sozusagen die wirklichen Wahrheiten zuteil werden lässt. Aber bei der Zeit, um die es heute gehen soll, wird es vielleicht noch deutlicher. Dass so eine Art innere Phänomenologie, also ein genaues Ausforschen in der Selbstwahrnehmung allerdings, trotzdem dazu dienen soll, die allgemeinen Muster der menschlichen Zeiterfahrung zu beschreiben. Also im Sinne vielleicht einer, jetzt sehr mit Vorsicht, wir würden vielleicht sagen, einer psychologischen Objektivität oder was in der Art, oder anthropologischen. Das ist keine Physik, das will auch keine sein in dem Sinne. Aber es ist nicht einfach sozusagen eine Meditation, die jemand nur für sich selbst anstellt und damit nicht den Anspruch verbindet. Das gilt auch für andere Menschen, selbst dann, wenn sie es noch nicht gemerkt haben, wenn sie es gar nicht so genau angeguckt haben bisher. Also vielleicht kann man es am Schluss nochmal aufnehmen, die Frage. Also nochmal dieses Bild, alle Boten meines Leibes brachten Meldung bis dorthin in das Ich, das waltet und urteilt über die Antworten des Himmels und der Erde und aller Dinge in ihnen. Und dann kommt eine Form, so fast eine Formel, homo interior cognovit. Der innere Mensch ward es inne durch den Dienst des Äußeren. Ego interior, ich der Innenmensch ward es inne, ich das Seele-Ich durch das Sinnenwesen meines Leibes. Ich frage die Weltenmasse, also physikalische könnte man vielleicht sagen, nach meinem Gott und sie gab mir zur Antwort, ich bin es nicht, doch geschaffen hat mich er. Das körperlich Wahrnehmbare zeigt sich also in dieser Form tatsächlich allen, also insofern auch ein Allgemeinheitsanspruch in dieser aus der Innenschau gewonnenen sozusagen Funktionsbeschreibung unserer Wahrnehmung und auch unserer Objektivierungsstrategien, wenn wir die Welt betrachten. Aber, nochmal ein Zitat Augustin, das körperlich Wahrnehmbare zeigt sich allen, doch dem einen bleibt es stumm, zum anderen redet es. Vielmehr, es redet zu allen, aber die allein verstehen es, die das Vernommene von draußen drinnen mit der Wahrheit, die dort ist, zusammenbringen. Eben deshalb stößt Augustinus bei der Erforschung der Erkenntnisbedingungen, der Bedingung der Erkenntnis im philosophischen Sinne, wie auch der Bedingung der Einsicht in die Glaubenswahrheit, nach der seine Seele sozusagen theologisch gesehen sucht, eben deshalb stößt Augustin bei der Erforschung dieser Erkenntnisbedingungen auf das Phänomen der Memoria. Eben weil es die Frage ist, da kommt es von außen rein, diese Eindrücke, aber es redet nicht zu allen. Es verstehen nur diejenigen, die das Vernommene mit dem, was innen ist, zusammenbringen können. Das Gedächtnis ist der geheimnisvolle Ort einer verborgenen, aber doch in der Anstrengung der Suche nach dem wahren, aktivierbaren Objektivität. Also wenn ich das, was ich innen habe, zusammenbringe mit dem, was von außen kommt. Hinausschreiten will ich auf den Stufen, schreibt Augustin an dieser Stelle, die mich zu dem erheben, der mich geschaffen hat. Da komme ich dann in die Gefilde und die weiten Hallen des Gedächtnisses, voller Thesauri innumerabilium, also voller gehäufter Schätze, zahllos angehäufter Schätze. Und das hatten wir beim letzten Mal schon gesehen, das war das zentrale Bild gewesen. Die Memoria ist ein Raum, ein riesiger, unabsehbarer Aufbewahrungsort, in dem die Eindrücke der sinnlich wahrgenommenen Dinge liegen, aber auch die Eindrücke abstrakter Einsichten und Erfahrungen. Ja, sogar der Eindruck eines Erinnerns selbst wird im Gedächtnis bewahrt. Ich kann mich erinnern, ich habe mich erinnert. Und ebenso die Spur des Vergessens. Jedenfalls desjenigen Vergessens, an dessen nicht mehr wissen wir uns immerhin noch erinnern können. Also, wenn ich noch weiß, dass ich da was vergessen habe, dann hat auch das Gedächtnis etwas bewahrt. Was die Memoria freilich nicht liefert, ist eine Ordnung dieser Eindrücke. Das Gedächtnis speichert seine Inhalte chaotisch. Wie der Magen der Seele war diese Metapher gewesen, die Augustin im Text verwendet. Die Ordnung muss also erst erarbeitet werden und genau das muss der Verstand leisten. Er muss die Eindrücke zusammentragen bzw. zusammenlesen und aus den wundersamen Kammern sozusagen die wahren Gewissheiten einander zuordnen können. Eben deshalb, weil Erfahrungen niemals simultan, sondern eben zeitlich, das heißt nacheinander auf uns eindringen, muss die Suche nach der bleibenden Wahrheit, nach der wahren Ordnung im Erlebten, im Grunde also zwangsläufig diese Struktur einer Selbsterforschung haben. Wir haben diese abgelegten Eindrücke, die sind chaotisch abgelegt, sie sind auch nie gleichzeitig zu haben und auch die Suche als Erforschung, das können wir auch der Gestalt dieser Konfession ansehen, die ja erzählt, durcherzählt, also keine Gesamtschau arrangiert, sondern sozusagen das eigene Leben durchschreitet. Auch diese Suche ist sozusagen eine sukzessive Suche. Tatsächlich, wie wenn ich mich durch einen Raum bewege und nacheinander die Dinge zusammenbringen muss, die zusammengehören. Wir sind also immer in dieses Nacheinander von Zeitlichkeit eingespannt, selbst bei diesem Versuch, innen diese Ordnung herzustellen. Das ist, wenn Sie so wollen, die augustinische Konsequenz aus dem Problem des Jetzt. Er isoliert nicht ichlose Jetzt-Punkte, in denen ich wenigstens punktuell dann äußere Zeitabschnitte sozusagen simultan vor mir sehen kann und messen, sondern er folgt der Vorstellung, dass ich sozusagen sukzessive in das Ich möglichst viel aufnehmen kann. Dass ich also, indem ich das Hier und Jetzt als gelungenen Rückblick organisiere, quasi das Hier und Jetzt vollständig auffülle, allmählich, mit den verborgenen Wahrheiten des Gewesenen. Und dieses allmähliche Auffüllen ergibt dann so etwas wie eine sukzessive Zusammenschau einer Vergangenheit, die ich ganz und gar durchlaufen habe, der Idee nach ganz und gar durchlaufen kann. Also nicht vollständig, aber die Anstrengung zielt darauf, so redlich wie möglich alles zu bekennen, alles zu erzählen, was zu erzählen wäre. Der in die Zeit gestellte Mensch kann auf den Ruf der Wahrheit nur zu antworten versuchen, indem er den gesamten Raum seiner im Nacheinander des Lebens gemachten Erfahrung, so wie sie sedimentiert ist, prüfend abschreitet. Dass diese Objektivierungsarbeit in der Memoria, also in den Gedächtnishallen, erfolgen muss, dass sie aber andererseits nicht vollständig gelingen kann, das hatten wir bei der letzten Vorlesung auch schon gesehen. Für das Denken bleibt dieser Raum des Gedächtnisses ein Raum ohne Anfang und ohne Ende. Also dieser chaotische Schatz und die geheimnisvolle Aufgabenstellung verweisen letztlich auf eine unlösbare Aufgabe und ich hatte das letztes Mal zitiert, Augustin ist ja sehr genau, versucht also sozusagen den ersten Punkt, an den man sich erinnern kann als Kind, zu finden und stellt dann fest, er ist als der eine Punkt nicht zu finden. Es gibt die Phase, wo ich als kleines Kind schon da war und auch erzählt bekomme, was ich da gemacht habe, aber ich kann mich nicht erinnern. Das heißt, man muss sich im Grunde bescheiden mit einer gewissen übergängigen Unmöglichkeit an diesen Punkten. Und was das Ende angeht, gibt es auch, ja, ist vielleicht ein bisschen ein Sonderproblem, das führt er nicht in derselben Weise aus wie die Anfangsfrage, aber gibt es auch sozusagen keine Möglichkeit, das aus der hiesigen irdischen Hier- und Jetzt-Perspektive definitiv als abgeschlossenen Raum zu organisieren für die eigene Erfahrung. Nochmal ein Zitat zum Schluss jetzt dieser Rückerinnerung an die letzte Vorlesung. Eine Stelle, in der die ganzen, also die zentralen Metaphern dieses augustinischen Gedächtnismodells noch einmal fallen gebündelt. Sieh her, mein Gedächtnis, das sind Felder, Höhlen, Buchten ohne Zahl, unzählig angefüllt von unzählbaren Dingen jeder Art, seien es Bilder wie insgesamt von den Körpern, seien es die Sachen selbst wie bei den Wissenschaften, seien es irgendwelche Begriffe oder Zeichen wie bei den Bewegungen des Gemüts, die sich, wenn die Seele auch schon nicht mehr leidet, im Gedächtnis erhalten und also mit diesem in der Seele sind, durch alles dieses laufe ich hin und her, fliege hierhin, dorthin, dringe vor, soweit ich kann, und nirgends ist ein Ende. Von solcher Gewaltigkeit ist das Gedächtnis, von solcher Gewaltigkeit ist das Leben im Menschen, der da sterblich lebt. Behalten wir diesen Unterton, diesen Doppelaspekt in Erinnerung. Es gibt einerseits diese augustinische Bewunderung, die man deutlich heraushört, dieses göttliche Werk, diese eigentümliche, dieses Geschenk, diese Erinnerungsfunktion mit diesem Schatz des Gedächtnisses einerseits, aber auch auf der anderen Seite die Bedrohlichkeit dieses unabsehbaren Inneren, einschließlich der unabsehbaren gedanklichen Aufgabe für das allein reflektierende, sich prüfende Ich. Und behalten wir die enge Bindung dieser Aufgabe an die Sterblichkeit vor Augen. Das ganze Gedächtnis und die Tatsache, dass gleichsam nur dort unsere Wahrheit schlummert, hat ja mit der zeitlichen, also der sterblich lebenden Verfasstheit des Menschen zu tun. Wären wir ewig oder könnten wir aus der Zeit irgendwie aussteigen, dann wären wir auch nicht in dieser Aufgabe einer Suche nach uns selbst in den Abdrücken des Gewesenen hineingestellt. Soweit zum 10. Kapitel und zu dieser Gedächtnislehre. Von hier aus der Schritt in das 11. Kapitel der Konfessionen. Und hier ist eben jetzt nicht mehr vom Gedächtnis oder von den Aporien der Lektüre dieses Gedächtnisses die Rede, sondern explizit von Zeit. Ich hatte das beim letzten Mal schon gesagt, inhaltlich gesehen hängen die Kapitel 10 und 11 der Konfessionen nicht wirklich erkennbar zusammen. Augustin steigt im Kapitel 11 ein in eine theologische Erörterung und zwar eben nicht mehr seines Lebens, und auch nicht mehr des Mediums, in dem uns sein oder unser aller Leben als Erkenntnisgegenstand und Quelle von Wahrheit gegeben ist. Sondern im 11. Kapitel nun erörtert Augustin tatsächlich wie ein theoretisch geschulter Kirchenlehrer ganz direkt Bibelstoffe. Er liest nämlich den Beginn der Genesis. Und er steigt genau von dieser Frage, also die biblische Schöpfungsgeschichte, auch in das Zeitproblem ein. Und zwar, indem er eine tatsächlich unter den Theologen, den zeitgenössischen, im 4. Jahrhundert nach Christus strittige Frage diskutiert. Die Frage heißt, was tat Gott, bevor er die Welt erschuf? Oder besser gefragt, gab es schon ein zeitliches Vorher der Erschaffung der Welt? Oder geht Gott, der ja die Welt geschaffen hat, selbst der Zeit voraus? Geht Gott in der Zeit allen Zeiten voraus? Oder müssen wir uns Gott selbst als etwas denken, das allen Zeiten, also überhaupt der Dimension Zeit, vorausliegt? Die gedankliche Kontur dieses Problems kennen Sie. Wir sind ihnen nämlich schon in Platons Timaios begegnet. Da war es nun so, dass der Demiurg, dieser Handwerker, Heimwerkergott, die Zeit schafft. Er stellt sie nämlich, indem er die zuvor geschaffenen Himmelskörper in perfekte Bewegung versetzt, indem er sozusagen den Himmel andreht. Er stellt sie regelrecht her, die Zeit. Also so wird es im Timaios erzählt. Erst macht er alles mögliche andere, dieser Demiurg, und dann stellt er die Zeit her. Aber wir hatten den Widerspruch auch schon klar gesehen. Dieser platonische Mythos erzählt recht so problemlos vom Anfang der Zeit, aber andererseits trotzdem von diversen Handlungen, die der Demiurg bereits vor der Erschaffung der Zeit verrichtet hat. Temporallogisch ist also in dieser Vorstellung ein Widerspruch eingebaut. Weswegen ja dann auch Aristoteles die Sache gleichsam zum Abstraktum verdünnt hat. Aristoteles erklärt ja ausdrücklich, der Anfang der Zeit, nach dem Anfang der Zeit zu fragen, ist keine sinnvolle Frage. Und wenn überhaupt, also eigentlich gibt es keinen Anfang, und wenn überhaupt, dann müsste man sich Gott vorstellen als so etwas wie eine denknotwendige Quelle der Bewegung oder der Bewegtheit. Und eben nur in diesem Sinne so eine Art ersten Beweger, aber nicht so realgeschichtlich der Erste, der hingegangen ist, irgendwie eine Menge gemacht hat und dann irgendwann auch was andreht als erste Bewegung. Aber auch da, also die Auskunft, eigentlich gibt es keinen Anfang der Zeit, ist schon theoretisch klar und sauber. Die Rede vom ersten Beweger hat noch diesen kleinen, sozusagen temporallogischen Restwiderspruch. Also erster, das hat noch so eine restliche temporallogische Konnotation, auch wenn Aristoteles sich sehr viel Mühe gibt, das so als sozusagen systematische Bedingung zu präsentieren. Also sagen wir, das Modell vom anfangslosen Kosmos bewahrt immerhin noch eine Spur dieses Problems, dass man den Beginn einer Bewegung eben nicht ganz zeitfrei denken kann, wenn man die Zeit selbst über die Bewegung bestimmt. Augustin nun löst das Problem radikal. Also wie gesagt, er traktiert wirklich die Frage, da gibt es Leute, die fragen, was tat Gott, bevor er die Welt erschuf? Zitat, da du, also er spricht weiterhin auch in dieser theologisch traktathaften, im 11., 12., 13. Kapitel spricht er weiterhin mit seinem Gott in der zweiten Person, er spricht ihn weiterhin an, da du also gar aller Zeiten Wirker bist, wie kann man, wenn also doch etwelche Zeit gewesen wäre, vor du Himmel schufst und Erde, wie kann man sagen, da seist du des Wirkens müßig gewesen. Eben diese Zeit auch hattest doch du erschaffen und Zeit konnte nicht verfließen, ehe du Zeit erschufst. Wenn aber vor Himmel und Erde Zeit überhaupt nicht war, was soll dann die Frage, was du damals tatest? Es gab kein Damals, wo es Zeit nicht gab. Also die Frage, was machte Gott, bevor er die Zeit erschuf? Hat er gar nichts gemacht? Hat er irgendwas anderes gemacht? Ist unsinnig, denn es gab kein Damals, wo es die Zeit nicht gab. Nein, du gehst den Zeiten nicht in der Zeit voraus. Sonst gingest du ja nicht all und jeder Zeit voraus, sondern du gehst allen vergangenen Zeiten voraus, durch die zeitlose Erhabenheit stets gegenwärtiger Ewigkeit, und du stehst über allen Zukunftszeiten deshalb, weil sie noch nicht sind und wann gekommen schon vergangen sein werden. Du aber bist das wandellos gleiche Sein und deine Jahre schwinden nicht dahin. Deine Jahre sind ein einziger Tag und dein Tag ist nicht ein Tag um Tag, sondern ein Heute. Weil dein heutiger Tag nicht einem morgigen weicht, wie er denn auch nicht einem gestern folgt. Dein Heute ist Ewigkeit. Darum hast du einen gleich ewigen gezeugt und zu ihm gesprochen, heute habe ich dich gezeugt. Die Zeiten alle hast du gewirkt und vor den Zeiten allen bist du und niemals gab es eine Zeit, wo Zeit nicht war. Zitat Ende. Schon hieraus können wir sehen, Augustinus bindet die Zeit nicht an die Bewegung. Augustinus löst das Zeitproblem überhaupt von dem, was die Augen sehen. Und damit löst er es von dem Punkt, der Platon und Aristoteles an das Anfangsparadox oder auch an das Anfangslosigkeitsparadox gebunden hatte. Er löst das Zeitproblem prinzipiell ab von der Annahme oder auch der Erwartung einer Anschaulichkeit der Zeit. Niemals gab es eine Zeit, wo Zeit nicht war. Diesen Gedanken formuliert Augustin auch folgendermaßen, und das ist jetzt eine sehr präzise Bewegung, ich zitiere zunächst nochmal auf Latein und dann nochmal langsam auf Deutsch: Nulla tempora tibi coeterna sint quia tu permanis, ad illa si permanerent non essent tempora. Das heißt, es gibt keine Zeit, die mit dir mit ewig wäre. Wenn du verharrst, als der du bist, aber verharrten so die Zeiten, wären sie nicht Zeiten. Es gibt keine Zeit, die mit dir mit ewig wäre. Und wenn sie so verharren würden, wie du verharren kannst oder bleibst oder dauernd bist, dann wären es nicht Zeiten. Gott ist ewig, entlässt alle Zeiten aus sich, umgreift sie auch irgendwie, aber keine Zeit kann coeterna, also mit ewig sein. Mit dieser Überlegung tut Augustin einen entscheidenden Schritt. Er setzt nicht nur Gott sozusagen außerhalb der Zeit, sondern er trennt auch die Kategorien Zeit einerseits, zeitliche Modalitäten, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft einerseits und die Ewigkeit scharf voneinander ab. Das Ewige als Kategorie ist in keiner Weise auf zeitliche Kategorien bezogen zu denken. Wir dürfen uns also nicht etwa das Ewige als eine Art lang ausgedehnter Gegenwart vorstellen. Wenn wir uns Gott als permanent denken, also diese Permanenz ist sozusagen keine temporale Permanenz oder aus der temporalen Struktur der Gegenwart ableitbare Permanenz. Das Ewige ist keine zeitliche Dauer und damit also auch keine unendlich ausgedehnte Zeitdauer. Der Stand und die Festigkeit Gottes liegen in einer solchen Weise jenseits der Zeit, dass es ein Kategorienfehler wäre, sie überhaupt noch mit zeitlichen Analogien einzufangen. Sie haben das eben gehört, er buchstabiert sozusagen lauter Temporalbegriffe durch, heute, Tag, also auch Messbegriffe, um jeweils dagegen zu setzen, dein Tag ist nicht von dem Typ Tag um Tag oder auf dein Heute folgt kein Morgen. Vorstellungen wie zeitliche Dauer, Fortdauer, Anhalten, bleibend machen oder dergleichen, andauernde Gegenwart sowieso, haben mit dieser außerzeitlich zu denkenden Dimension von Ewigkeit nichts zu tun. Das stellt, ich habe das jetzt sozusagen sehr verlangsamt nochmal umschrieben, Augustin tatsächlich in einer logischen Präzision klar, die wir aus den bisher behandelten zeitphilosophischen Texten nicht kennen. Sie werden sich erinnern, dass bei Platon zwar die Zeit als Geschaffene erschien und dass es in der Zeit dann doch dieses Moment des Jetzt gab. Aber bei Platon hatten wir genau diesen Punkt, dass im Timaios klar gesagt wird, dass Jetzt, naja, das ist eben so eine Art kleines Stückchen Ewigkeit. Da ist noch ein Stück göttlicher Ewigkeit, das sozusagen in der Welt der verlaufenden Zeit aufscheinen kann. Das kann man erleben. Man kann da so momentan mal kurz sozusagen doch wieder im Ewigen sein. Und das hieß, das Ewige war im Grunde so eine Art angehaltener Verlaufshaftigkeit. Das ist bei Augustin anders. Er verbietet ausdrücklich jede Übertragung von Kategorien wie vorher oder auch niemals oder immer auf die Ewigkeit. Soll heißen, das ist vielleicht auch in der deutschen Sprache ein schönes Beispiel, immer und ewig sind zweierlei. Immer wäre in die Zeit gehörig, also das angehaltene Fortdauern, und ewig eben dieses radikal jenseits der Zeit gelegene. Noch einmal eine Probe von der genauen quasi Sprachanalyse, die Augustin in diesem 11. Kapitel der Bekenntnisse zu diesem Problem unternimmt. Er kommentiert nämlich den Fehler derjenigen Leute, die mit Blick auf die biblische Genesis fragen, also auch eine dieser sozusagen scholastischen Fragen, die man da stellen konnte, die Bibelformulierung. Er kommentiert die Frage, Wie kam denn Gott auf den Gedanken, etwas zu machen? Plötzlich, wo er doch vorher nie was gemacht hatte, also geschaffen hatte. Also sozusagen erzähl logisch eine naheliegende Frage, es ist ja auch etwas paradox. Es gab da nie etwas und auch kein vorher, oder naja, in einem sehr rätselhaften Sinne. Also eine weitere Frage, die man da stellen kann, wie kommt denn Gott überhaupt auf die Idee, etwas zu schaffen, wenn er doch vorher nichts geschaffen hat? Augustin kommentiert das wie folgt. Lass sie doch wohl überlegen, wie es keine Zeit gibt, von niemals nicht reden kann. Von dem man also sagt, dass er niemals etwas geschaffen habe, was sagt man anderes von ihm, als dass er zu keiner Zeit etwas geschaffen habe? Möchten Sie also einsehen, dass es ohne Schöpfung auch Zeit nicht geben kann und aufhören mit Ihrem nichtigen Gerede? Also hier haben Sie auch ganz klar, das Argument greift die Verwendung der Temporalkategorie niemals in der Überlegung, ja, warum hat Gott denn erst niemals was geschaffen und dann schafft er plötzlich was an? Finden wir bei Augustin dergestalt also Zeit und Ewigkeit radikal getrennt oder besser die Theorie der Zeit in einen neuen Rahmen gestellt und als Theorie einer begrenzten Zeitlichkeit neu geschnitten? So wissen wir nun zwar, dass das Ewige und der ewige Gott aller Zeit vorausliegen, in diesem sozusagen kategorial ganz anderen Sinne. Aber wir wissen dann immer noch nicht, was die Zeit eigentlich ist. Quid est ergo tempus? Was also ist Zeit? Und genau diese Frage entwickelt Augustin nun weiter. Also dieser Punkt der Ewigkeit ist sozusagen ein erster Anlauf, eine Art Vordiskussion. Und nun wendet er sich der Frage nach dem, was ist der Zeit, direkt zu. Er entwickelt sie in mehreren Schritten, die mit Zwischenüberlegungen durchsetzt sind. Und ich zitiere jetzt etwas länger, also weil es ein Klassiker ist. Es ist eine klassische Stelle, den berühmten Anfang dieser zeitphilosophischen sozusagen Überlegung, ja, Erörterung. Zitat. Was also ist Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Will ich es einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht. Aber zuversichtlich behaupte ich zu wissen, dass es vergangene Zeiten nicht gäbe, wenn nichts verginge. Und nicht künftige Zeiten, wenn nichts herankäme. Und nicht gegenwärtige Zeit, wenn nichts seiend wäre. Diese beiden Zeiten, Vergangenheit und Zukunft, wie sollten sie seiend sein, da das Vergangene doch nicht mehr ist? Das Zukünftige noch nicht ist. Die Gegenwart hinwieder, wenn sie stets fort Gegenwart wäre und nicht in Vergangenheit überginge, wäre nicht mehr Zeit, sondern Ewigkeit. Wenn also die Gegenwart nur dadurch zur Zeit wird, dass sie in die Vergangenheit übergeht, wie können wir dann auch nur von der Gegenwartszeit sagen, dass sie ist, da doch ihr Seinsgrund eben der ist, dass sie nicht sein wird. Rechtens also nennen wir sie Zeit nur deshalb, weil sie dem Nichtsein zufließt, die Gegenwart. Und dennoch sprechen wir von langer Zeit und kurzer Zeit, freilich nur mit Bezug auf Vergangenheit und Zukunft. 100 Jahre vor heute zum Beispiel nennen wir eine lange Zeit nach rückwärts. So auch 100 Jahre nach heute eine lange Zeit nach vorwärts. Und kurz vergangen sagen wir, wenn etwa erst 10 Tage um sind. Und kurz bevorstehende Zeit, wenn etwas nach 10 Tagen sein wird. Doch wie kann denn lang oder kurz sein, was nicht ist? Die abgelaufene Zeit ist ja nicht mehr und die kommende ist noch nicht. Wir sollten also nicht sagen, es ist lang, sondern mit Bezug auf Vergangenheit, so lang schon ist es gewesen. Und mit Bezug auf die Zukunft, so lang noch wird es sein. Zitat Ende. Das ist eine unglaublich komprimierte Passage, haben Sie gemerkt. Sie haben eine Fülle von Paradoxien, die wir auch schon kennen, zusammengepackt in dieser sozusagen gebündelten Bestandsaufnahme unserer sozusagen zeiterfahrungshaften Erstreflexe. Erstens, frage ich mich danach, was Zeit ist, so scheint mir eigentlich nur die Gegenwart zu sein. Denn was war, ist nicht mehr und was sein wird, ist noch nicht. Nur von der Gegenwart her kann ich die Zeit wahrnehmen. Insofern liegt das Sein der wahrgenommenen Zeiten immer irgendwie in der Gegenwart. Und die Vergangenheit wie die Zukunft werde ich mir als gewesene und kommende Gegenwarten denken. Zweitens, die Gegenwartszeit, sofern sie ja gerade noch nicht vergangen ist, wäre aber eigentlich noch unzeitlich. Oder jedenfalls noch nicht in der Zeit, die wir überschauen können, die nämlich eigentlich bei näherem Hinsehen genau nur die Zukunft und die Vergangenheit sind. Die Gegenwart stellt also einen Sonderfall dar. Zitat nochmal, diese eine Stelle, rechtens also nennen wir sie Zeit nur deshalb, weil sie dem Nichtsein zufließt. Und das dritte Problem kennen wir auch schon, anders konturiert, aber sozusagen als Problemstelle, das Paradox der Messung. Wir können eine Zahl nennen, 100 Jahre, und dennoch brauchen wir ein Vergleichsmaß, um zu sagen, ob diese Zeit lang oder kurz ist. Und mit der Messung beziehen wir uns wieder in näher zu klärender Weise auf die Zeit als Verlaufsfigur, denn im Grunde stellen wir bei der Messung spätestens fest, wir können nur von bereits vergangenen Zeitabschnitten oder von sozusagen vorweggenommenen, im Ganzen in den Blick genommenen zukünftigen sagen, dass sie gewesen sind oder sein werden. Wie aber will man objektiv die Länge von etwas Gewesenem bestimmen, das nicht mehr ist? Es ist ja nicht mehr. Also es ist auch nicht bestimmbar. Diesen Kreis von Paradoxien durchschreitet diese knappe Passage. Umgekehrt lässt sich schließlich die Länge von Gegenwart nicht messen. Das sagt Augustin nochmal ausdrücklich und spielt das dann nochmal an Beispielen durch. Lass uns denn sehen, also wenn man schon sagt, Vergangenheit können wir ja eigentlich nicht messen, weil sie ja nicht mehr ist und Zukunft auch nicht, obwohl wir sie eben deswegen als Ganzes eigentlich erst in den Blick nehmen können, sagt er gut, also dann, wie steht es um die Messbarkeit der Länge der Gegenwart wenigstens? Wenn schon die Vergangenheit und die Zukunft nur sozusagen vergleichsmäßig relativ gemessen werden können, was ist mit der Gegenwart? Zitat, lass uns denn sehen, du menschliche Seele, ob eine gegenwärtige Zeit lang sein könne. Es ist dir ja gegeben, während der Zeit wahrzunehmen und auch zu messen. Was gibst du mir zur Antwort? Und dann spielt Augustin das durch. Die Länge von 100 Jahren lässt sich nicht vergegenwärtigen, also im Grunde auch nicht bestimmen. Aber wie ist es mit der Länge von einem Jahr, dem aktuell laufenden Jahr? Auch noch sehr lang, lässt sich auch nicht bestimmen als jetzt. Also wie ist es mit der Länge eines Tages oder auch nur einer Stunde? Selbst, nochmal Zitat, stellt jetzt Augustin fest, selbst die einzelne Stunde läuft in flüchtigen Teilchen ab. Was von ihr entflogen ist, ist vergangen und was von ihr noch übrig ist, ist künftig. Könnte man irgendwas von der Zeit sich vorstellen, so winzig, dass man es gar nicht mehr teilen kann? Auch nicht in Splitter von Augenblicken. Solche Zeit allein wäre es, die man gegenwärtig nennen dürfte. Sie aber fliegt so reißend schnell von künftigem zu vergangenem, dass auch nicht ein Weilchen Dauer sich dehnt. Denn so wie sie sich ausdehnt, zerfällt sie schon wieder in Vergangenheit und Zukunft, aber als Gegenwart ist sie ohne Ausdehnung. Ende des Zitats. Heißt, eigentlich also stößt man mit dem Instrument einer gegenwärtig in Anschlag gebrachten Messungsoptik niemals auf ein Stück seiende Zeit. Wenn man von der Zeit spricht, so ist sie zwar problemlos da, aber im Grunde in der Objektivierung gerade immer nur im Modus des Vergangenen und Zukünftigen und das, was von dem wir sagen, es ist, bei näherem Hinsehen, fliegt, wie war diese schöne Formulierung, fliegt so reißend schnell von künftig zu vergangen, dass auch nicht ein Weilchen Dauer sich dehnt. Wir haben also die Modi des Vergangenen und des Zukünftigen, von denen wir in der Gegenwart leicht sprechen können und auch Wahres aussagen. Dann aber sind es jeweils nur Abbilder, die wir haben und die wir erinnern. Denn es wird ja, nochmal Zitat, wenn man Vergangenes der Wahrheit getreu erzählt, nicht die Wirklichkeit selbst hervorgeholt, die nun einmal vergangen ist, sondern nur Worte, geschöpft aus Bildern, die im Geiste, als sie durch unsere Sinne hinzogen, gleichsam Spuren eingedrückt haben. So gehört meine Knabenzeit, die nicht mehr ist, der Vergangenheit an, die ebenfalls nicht mehr ist. Aber ein Bild von ihr schaue ich, wenn ich sie ins Gedächtnis rufe und schildere in der Gegenwart, weil dieses Bild noch in meinem Erinnern ist. Das kennen wir. Wir wissen jetzt auch, wie diese Bilder aufbewahrt werden. Kategorial, zwischenbilanztechnisch kann man das Problem also so beschreiben. Wir kennen zwar drei Zeitstufen, aber es gibt alle diese nur innerhalb des Ist einer Gegenwart, in der man sich zwar etwas bewusst macht und vergegenwärtigt, das aber selbst, auch wenn wir es als Ist uns vorstellen, keine Ausdehnung hat und damit auch nicht vergegenwärtigt werden kann. Damit, ich habe diese Passagen vorgelesen und vielleicht haben Sie auch schon rausgehört, sozusagen mit geschultem Ohr, dass da viel von Ist die Rede war. Mit dieser Überlegung gewinnt Augustin im Grunde diesen Doppelsinn der Redeweise vom Ist zurück, den wir aus den vorsokratischen Überlegungen insbesondere kannten. Also es gibt eine Paradoxie dergestalt, dass es das Vergegenwärtigbare, aber in dem Sinne nicht Seiende ist des Prozesscharakters von Zeit gibt und es gibt auf der anderen Seite diese sozusagen nicht in dinghaften Kategorien zu fassende Form, in der wir das Ist als Gegenwart praktisch in Anspruch nehmen, wenn wir sprechen oder wenn wir Vergegenwärtigung selbst als gegenwärtig uns vorstellen. Dieses Ist ist aber eigentlich ein ganz anderes Ist. Es ist das Ist, das sich sozusagen auf den Prozess selbst bezieht, aber nicht den Anhaltspunkt an den seienden Dingen selbst hat, sondern im Grunde zwischen den Fugen, den Lücken des Seienden allenfalls durchstößt, ich verwende jetzt diese Heideggerschen Begriffe, und auf die Frage nach dem Sein des Seienden verweist. Das hatten wir an den vorsokratischen, bewusst an diesem Punkt bewusst und sehr raffiniert paradox gebauten Überlegungen rauspräpariert, dass diese Doppeldeutigkeit von dieser Evidenz, dass etwas ist, mit im Spiel ist, wenn man an die Unmöglichkeit, den Gegenwartscharakter der Prozesshaftigkeit der Zeit zu denken. In gewisser Weise also spielt Augustin jetzt in den Temporalstufenkategorien, stärker sozusagen auf Sprachlichkeit bezogen, die Paradoxien unserer inneren Zeiterfahrung so weit durch, dass er diese Doppeldeutigkeit des Ist in der Gegenwart umkreist oder wieder rückgewinnt und freilegt. Ich kann von der Vergangenheit sagen, dass sie ist und behaupte damit im Grunde, dass ein vergangener Zeitmoment, eigentlich das Erinnerungsbild einer Gegenwart, mir jetzt gegenwärtig ist, in einem anderen Sinn. Beachten Sie, wie genau in der Schlussfolgerung, die Augustin nun zieht, das Sein von reflektierter Zeit auf die während dieser Reflexion selbst ablaufende Zeitlichkeit bezieht. Also er führt zwei Zeitniveaus ein. Jetzt kommt das Zitat. So viel aber ist nun klar und deutlich. Weder die Zukunft noch die Vergangenheit ist. Und nicht eigentlich lässt sich sagen, Zeiten sind drei, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vielmehr sollte man genau genommen etwa sagen, Zeiten sind drei, eine Gegenwart von Vergangenem, eine Gegenwart von Künftigem. Denn es sind diese Zeiten als eine Art Dreiheit in der Seele und anderswo sehe ich sie nicht. Und zwar ist da Gegenwart von Vergangenem, nämlich Erinnerung, Gegenwart von Gegenwärtigen, nämlich Augenschein, Contuitus letteris, Gegenwart von Zukünftigen, nämlich Erwartung, Expectatio. Erlaubt man uns so zu sprechen, dann sehe ich auch drei Zeiten und gebe zu, ja, es sind drei. Insbesondere in dieser mittleren Stufe, Gegenwart von Gegenwärtigen, finden Sie diese beiden Aspekte sozusagen des Seins von jetzt. Ja? Also das Aktuale, die Gegenwart, in der eine Zeitstufe ist, und dann die reflektierte Dimension, also das vergegenwärtigte Gegenwärtige, das vergegenwärtigte Vergangene und das vergegenwärtigte Zukünftige. Sie haben also hier, wenn man es etwas modernisierend ausdrücken will, einen ersten, aber gänzlich an unseren subjektiven, erfahrungsmäßigen oder erfahrungshaften Vergegenwärtiger, eine erste, aber gänzlich an unsere subjektiven Vergegenwärtigungsschemata gebundene Zeitstufenlogik, die das Problem sozusagen der Undenkbarkeit der Zeit in gewisser Weise hantierbar macht. Auch auf neue Weise. Ich werde das beim nächsten Mal nochmal mit den Überlegungen zu den Vorsokratikern kurz verknüpfen, um da auch nochmal Unterschiede deutlich zu machen. Gegenwart von Gegenwärtigem, das unterstellt natürlich, dass wir etwas vergegenwärtigen können. Also dieser Modus, in dem wir die Zeiten als Zeiten dann vor uns haben, der ist näher klärungsbedürftig und ist nicht selber im Moment jetzt so prozesshaft gedacht, jedenfalls nicht in diesem Zitat. Wir haben aber ein Ordnungsschema, das uns die drei Zeitstufen sozusagen paradoxiefrei zusammendenkt mit einem gegenwärtig haben jeweils dieser drei Modi, das dem noch in qualitativ anderer Art und Weise sozusagen vorausliegt. Ob diese Ordnungsschemata eher gedankliche Ordnungsschemata oder eher sprachliche Ordnungsschemata sind, bleibt so ein bisschen offen. Ich würde sagen, dass das geht ineinander über. Und im Laufenden, es kommen gleich auch ein paar Beispiele, die dafür sprechen, dass also Gedankliches und Sprachliches eng zusammenhängen.
Ist das mit der Reflexion bei dem Augenscheinlichen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Aktualisierte und das Reflektierte bei der Vergangenheit und bei der Zukunft dazu kommt. Aber beim Augenscheinlichen ist ja genau dieses nicht der Fall. Es wird ja nicht reflektiert, weil das Wort Reflex ist ja sozusagen.
Da haben wir ein Problem. Also wenn man das sozusagen, wenn man das Modell, genau den Punkt meinte ich eben. Also wir haben nach wie vor keine restlos geklärte Struktur des Jetzt, sofern es diese Leistung des Reflexes auf das Gegenwärtige leistet. Wir haben nur das Angebot, es uns irgendwie zweigeteilt vorzustellen. Also wenn wir diese drei, na, ob die gleich groß sind, ist auch die Frage, machen wir es mal so, diese drei sozusagen Zeitstufen haben, dann sagt Augustiner, ist bereit zuzugeben, dass wir drei haben. Es ist ja eine gewisse Konzession. Also wie weit er sich wirklich, ich bin bereit, von der Existenz dieser drei Zeitstufen zu sprechen, wenn wir es so brechen, sozusagen die Vorstellung, dass wir uns nicht vorstellen, paradox, also wie das sozusagen jeweils im Blick auf Objektivierbarkeit auf einer Ebene zu denken ist, sondern wir müssen uns dann vorstellen, es gibt, naja, das mache ich jetzt mal lieber rund, vielleicht auch so, ja, dieses gegenwärtig haben. Und das kann sich jetzt eben darauf beziehen, darauf beziehen, darauf beziehen. Und hier angedeutet ist es schon, das wird gleich noch etwas deutlicher, es ist klar, dass hier jeweils das Gedächtnis im Spiel ist. Also man muss auf das Repertoire der Eindrücke zurückgreifen können, wobei, das ist jetzt Ihr Problem, die Eindrücke hier in dieser Augenblickszone sozusagen als Aktualeindrücke gedacht werden müssen. Das heißt, wir haben hier möglicherweise keine oder irgendwie eine jedenfalls eigens gesondert zu klärende Beteiligung des Gedächtnisses, weil das Augenblickliche kommt ja sozusagen direkt rein. Und das wäre die Frage, wie sieht sozusagen erkenntnispsychologisch dieser Umgang mit dem Augenblicklichen aus, wenn es denn als Augenblickliche sozusagen identifiziert werden können soll, wie er es hier nahelegt, als Gegenwart von Gegenwärtigen.
In dem Moment, wo ich formuliere, glaube ich, setzt die Erinnerung ja schon wieder ein, weil ich die Worte gebrauche, die ich kenne, weil ich die Kategorien verwende, die ich kenne,
ja,
und es irgendwie zuordne.
Und auch eine moderne Überlegung, die er nahelegt. Sie werden merken, an dem Punkt wird es ein bisschen schillernd bei Augustin, weil er das Problem jedenfalls schon irgendwie sieht. In dem Zitat hier nicht. Später kommt es etwas deutlicher. Sie haben ja auch noch die Prozesszeit des Formulierens. Also es gibt einerseits das Problem, dass hier also mindestens sozusagen in differenzieller Hinsicht die anderen Eindrücke mit im Spiel sind. Ich muss ja unterscheiden können und so weiter. Das passiert also nicht auf der grünen Wiese, gedanklich oder erinnerungstechnisch gesehen. Und zweitens ist dieser Prozess, was das Wahrnehmen angeht, können wir uns das hier vielleicht noch vorstellen, dass wir uns wahrnehmen, wahrnehmen. Obwohl das auch ein bisschen paradox ist. Aber spätestens, wenn man spricht, wird ja eine gewisse minimale Prozesszeit in Anspruch genommen, die sozusagen referiert auf. Und das ist dann ein wie immer minimales Nacheinander. Das Problem finden wir dann ja im Rationalismus der Moderne durchdekliniert auf verschiedene Weise. Also bei Descartes geht es schon los. Ich denke mich denken. Hegel macht genau diese Irreduzibilität dieser reflexiven Bewegung und zwar als temporale Notwendigkeit auch stark. Und also an diesem Paradoxiepunkt tut sich noch eine Menge. Und Augustin, wie gesagt, schachtelt etwas herum, was das angeht. Er macht einen Ausflug, der sich erklärt, wenn wir uns jetzt auch überlegen, was zum Beispiel bei Aristoteles so ein entscheidender Punkt ist. Nämlich, er geht jetzt, nachdem er diese Klarstellung vorgenommen hat, auf das Problem der Zeitmessung ein. Wir bedienen uns quantifizierender Ausdrücke in Sachen Zeit, kurz lang, doppelt so lang und so weiter, aber es ist nicht eigentlich klar, worauf wir uns damit beziehen. Das Beispiel mit dem Tag und dem Jahr und so hat es ja schon gezeigt. Dieses Problem wird nun nochmal sozusagen ausführlich erörtert im Text. Ich muss jetzt aus zeitlichen Gründen ein bisschen springen. Und dieser Auseinandersetzung, die Augustin führt, also an der Frage, wie kann man das mit der Zeitmessung jetzt genau sich vorstellen, lohnt sich auch zu verfolgen. Sie wird wieder auf dieser doppelten Spur geführt, einerseits philosophische, andererseits sozusagen theologische Argumentationslinie, aber im Ganzen argumentiert Augustin in diesen Passagen, Sie merken das jetzt auch schon, stark philosophisch. Also wie die Zeit messen oder wie die messbare Zeit denken. Die Zeit ist nicht, stellt Augustin erstens fest, in der Bewegung von Sonne, Mond und Sternen drin. Man könne sich die Lichter des Himmels auch stillgestellt vorstellen und dann wäre womöglich irgendwo auf der Welt noch eine Bewegung und dann würde ja wohl immer noch Zeit verlaufen. Wäre es Unsinn, die Zeit also mit der Bewegung der Sonne zu identifizieren, denn beispielsweise rechne man ja auch die Nacht zum verlaufenden Tag. Und in der Nacht bewege sich nun eben keine Sonne über den Himmel. Das heißt also, die Zeit mit dem bewegten Körper astronomischer Qualität zu identifizieren, ist Unsinn aus augustinischer Sicht. Und das Argument kennen wir und können es im Grunde schnell abhaken, denn das hatte ja auch Aristoteles schon gesagt. Also nicht der bewegte Körper selbst ist die Zeit, sondern bei Aristoteles ist es die Zahl, und zwar die an die Messungspraxis gebundene Zahl, die dieser Bewegung zugeordnet werden kann. Nach Augustin ist nun die Zeit zweitens auch nicht genereller die Bewegung jetzt in diesem beispielsweise Messzahlcharakter oder als Relation zu anderen Bewegungen. Wir können zwar Verhältnisse bestimmen, wir können Aussagen über die Längen von Dauern treffen. Aber dies eben nur, sagt Augustin, aufgrund von Vergleichen. Und im Vergleich ist da einmal die Bewegung, die wir messen, und zum anderen das, woran wir die Bewegung einmessen sozusagen. Und zwar, das ist jetzt eine Verschiebung, nicht eigentlich die Bewegung, sondern die Dauer der Bewegung. Und das heißt, wir können im Grunde nur messen, nein, und das heißt, wir können an der Bewegung die Dauer messen und wir messen ja auch die Dauer von Stillständen. Also, non solum motum sed statum tempore. Wir können auch Stillstände messen. Und daraus folgt für Augustin, Zeit ist dasjenige, woran wir an der Bewegung, die Dauer dieser Bewegung und auch Dauern unabhängig von Bewegung messen können. Also ist Zeit auch nicht so eng an die Bewegung des Körpers gebunden, wie bei Aristoteles das der Fall gewesen war. Also Augustin weicht hier, ohne den Aristoteles gänzlich zu widersprechen, doch von dem aristotelischen Augenmerk auf die alles entscheidende Zahlenform der gleichförmig wiederkehrenden Bewegung, die dann als sozusagen Relation, Bewegung werden mit Bewegung verglichen, weitere Messbarkeiten abwirft, sondern wir messen nach Augustin das Maß einer Zeit so, dass wir sowohl das Maß der Bewegung als auch das Maß der Dauer haben. Damit ist das Bild, das Augustin von der Zeit entwirft, letztlich sowohl aus der Bewegung, aber letztlich mehr sogar noch an der Dauer modelliert. Also an der Zeitdauer einer Bewegung. Und seine Schlussfolgerung lautet, non est ergo tempus corporis motus, danach ist Zeit nicht Bewegung eines Körpers. Aristoteles, Sie erinnern sich, hat jetzt auch nicht einfach sozusagen die Physis der Bewegung als die Zeit identifiziert, sondern schon ein Schritt abstrakter. Die Messbarkeit, die Messzahl und die Messbarkeit dieser sozusagen abstrakteren Tatsache, dass die Bewegung als gleichförmige perfekt wiederkehrt, für entscheidend erklärt. Aber er hat nicht dabei wirklich auf die Dauer, sondern auf die Wiederkehr, auf den gleichförmigen Rhythmus abgestellt. Augustin verschiebt das in Richtung Dauer. Was ist die Zeit also dann? Nicht Bewegung, schon gar nicht die Körper selbst. Zweimal im Text bietet Augustin eine Art vorläufige Umschreibung an, und zwar wiederum mit Hilfe eines räumlichen Begriffs. Sie erinnern sich, das Gedächtnis war auch schon räumlich bebildert. Auch die Dauer ist sozusagen eine tendenziell räumliche Kategorie, und im Falle dieser Frage, was denn die Zeit nun genau ist, an der Bewegung sozusagen, antwortet er: Video igitur tempus quandam esse distensionem. Ich sehe also, dass die Zeit eine Art Ausdehnung, Distensio, ist. Nun ist das ein schwieriges Wort. Flasch übersetzt Distensio mit Gespanntheit. Und da ist was dran. Also schon räumliche Gespanntheit, aber eben nicht einfach Ausdehnung in so einem sozusagen physikalischen Sinne. Ich würde vielleicht vorschlagen, Distensio zu übersetzen mit Zerdehntheit. Das würde diesen Praxissinn, also auch diesen Beschreibungen, wie das sozusagen als Erfahrungssachverhalt sich gibt, ganz gut entsprechen. Die Zerdehntheit. An dieser Stelle, also ich hatte das zitiert, Video, ich sehe also, dass die Zeit eine Art Zerdehntheit ist, fällt sich allerdings Augustin sofort wieder ins Wort selber, also er belegt, ich sehe, die Zeit ist eine Art Zerdehntheit, set video, an videre mihi video, videor, er fragt, ist es wirklich ein Sehen, oder glaube ich nur, dass ich da etwas sehe? Also, Sie sehen, mit großer Vorsicht wird diese räumliche Metaphorik in Anschlag gebracht, eine Art Zerdehntheit, und es ist auch die Frage, ich sehe das nicht eigentlich mit den Augen so wie einen Raum. Ein innerer Sinn, sozusagen ein Quasi-Sehsinn, ein innerer Sinn, ist da wahrscheinlich eher das passende Gegenstück für diese Zerdehntheit. Und er wiederholt dieselbe Formulierung, Zeit ist Ausdehnung oder Gespanntheit oder Zerdehntheit, einige Absätze später, und sagt dann, ergänzt dann, aber wessen Zerdehntheit weiß ich nicht. Es sollte mich nicht wundern, wäre es nicht der Geist selbst. Also eine Art Zerdehntheit des Geistes. Der Geist selbst, Animus Ipsius. Animus Seele, könnte man vielleicht auch sagen, aber im Grunde, also nicht Seele in so einem gefühligen Sinne. Also diese Formulierung Animus Ipsius ist oft psychologisch oder auch im Sinne einer gänzlich weltabgewandten Form von Innerlichkeit missverstanden worden, um die es da ginge. Ich glaube, dass es relativ wichtig ist, deswegen habe ich jetzt auch diese Beispiele durchbuchstabiert, zu sehen, dass es Augustin nicht um eine sozusagen magische, ganz komplett esoterische innere Erfahrung geht, sondern dass er sehr genau diese sozusagen Weltverbindung dieses Zerdehntheitssinnes untersucht und mitdenkt, wenn er jetzt auf diese Lösung kommt, den er diesen Vorschlag macht. Der Geist selbst, das ist zwar nicht die physikalische Bewegungszahl des Aristoteles, aber vom Thema der Messung und Präzisierung und von der Frage nach der Verallgemeinerbarkeit dieser Wahrnehmungsstruktur oder dieser Temporalstruktur von Wahrnehmung haben wir uns bei Augustin dennoch nicht vollständig entfernt. Also die vergesst alles, da macht es irgendwie ihm einen Klick oder was in der Art. Und er hat das sehr genau phänologisch untersucht und es geht ihm um die Wahrnehmung von Welt im Ganzen, um das, was durch die Sinne gegeben ist. Erinnern Sie sich an das Gedächtnis. Also die ganzen verschiedenen sozusagen weltrelevanten Aspekte unseres Denkens, unseres So-Seins, sind es, die gemeint sind, wenn hier von sozusagen dem Geist selbst die Rede ist und nicht nur irgendwo ein Innenräumchen. Es geht Augustin auch hier noch, wo der Geist selbst, der die Zerdehntheit der Zeit in sich erfahrend abbildet, in Rede steht um Weltwahrnehmung und nicht einfach sozusagen allgemein um so einen radikalen Subjektivismus. Das betone ich so, weil gerne Augustin so als ein Erfinder der Subjektivität präsentiert wird und da oft dieser Zungenschlag drin ist, als ob, man kann das auch theologisch, liegt es vielleicht nahe zu sagen, es sei so eine vollkommene Weltabgewandtheitsphilosophie, mit der wir es bei Augustin generell zu tun hätten und entsprechend wären auch diese, ich sag mal, Zeitwahrnehmungsanalysen im Grunde nur eine Propädeutik, um dann die endgültige innere Einkehr vorzubereiten. Und ich glaube, das ist eine Fehllektüre. Ich glaube, dass dieses Modell der Erfahrungshaftigkeit, jetzt in dieser Metapher der Zerdehntheit der Zeit, tatsächlich als sozusagen philosophisch stichhaltige Theorie über Weltwahrnehmung gemeint ist und nicht nur den Appell kehrt ein in Innerlichkeiten sozusagen auf den Punkt bringt. Freilich ist klar, das ist aus den Zitaten auch deutlich, der Anhaltspunkt dieser Zerdehntheitswahrnehmung hat sich radikal rausverschoben aus der Zone dessen, was zum Beispiel physikalisch objektivierbar ist. Es ist nicht das dem Auge Gegebene und es ist auch nicht das, was alle evidentermaßen, gleichermaßen sehen und haben können, was uns die Zeitstruktur der Dinge vermittelt. Also in diesem Sinne ist es schon subjektrelativ geworden. Augustin verändert nun ein wenig den Tonfall. Er bekennt seinem Gott mit einem letzten Beispiel, wie wenig ein objektives Zeitmaß ihm gleichwohl gegeben ist, auch wenn er diese Zerdehntheitsdefinition nun verwenden kann. Er läutet mit diesem Beispiel zugleich dann auch seine eigene philosophisch-theologische sozusagen abschließende Lösung des Zeitproblems ein. Ich selbst messe im Grunde die Zeit, bekennt Augustin. Sogar noch, wenn ich Bewegungen messe, messe ich im Grunde die Zeit selbst, mit der ich die Bewegung eines Körpers dann gemessen haben werde. Das heißt, im Geist hat diese Zerdehntheit ihren Ort. Wie aber ist diese sozusagen anders gelagerte Form von objektivierender Wahrnehmung, sagen wir mal vorsichtig, Messung ist vielleicht ein bisschen stark, nun vorstellbar. Hier greift Augustinus zu Beispielen, und ich glaube, das hat auch eine gewisse polemische Pointe, in denen er nicht mehr die Astronomie oder die Physik, die ja dem Modell der Außenbeobachtung gehorcht und huldigt, das Auge und so weiter einsetzt und aus dieser distanzierten Außenwahrnehmung dann die Bewegungen abgreift. Augustin entnimmt die Beispiele seiner eigenen Welt, der Welt des Rhetors. Und hier spielt die Zeit eben nicht der ganze Prozess, um den es geht, diese Rolle, dass es sich um etwas Äußerliches handelt, was vor mir abläuft, sondern es ist der Prozess, in dem ich stecke, um den es geht, wenn ich nämlich spreche. Und das ist ein Beispiel, die Dauer von Silben, die ich selbst ausspreche. Wie nehme ich die wahr? Also sozusagen Messung von innen. Wie funktioniert das? Er spielt das durch. Wir können sagen, wir dürfen annehmen übrigens, dass es im Rhetorikunterricht damals auch eine große Rolle spielte, die Maßeinheit Silben, die doppelt so lang sind wie andere und so weiter, also eine Geschwindigkeitsorganisation des Sprechens. Wir messen die Länge von Gedichten an der Zahl der Verse und die Länge von Versen an der Zahl der Füße und die Länge von Versfüßen an der Zahl der Silben, an der von Kurzen, nicht auf dem Papier, versteht sich. Und wir messen sie beim Vortrag so, dass wir die Worte sozusagen vorüberziehen lassen oder durchziehen lassen. Allein, ich kürze das etwas ab, so Augustin, auch auf diese Weise, wenn wir das Doppelte und das Halbe und die Silbengeschwindigkeit und so weiter verwenden, auch so ist kein festes Maß für die Zeit zu gewinnen, da ja ein kürzerer Vers, gedehnter ausgesprochen, mehr Zeit erfordern kann als ein längerer, der rasch gesprochen wird. Das gilt ebenso vom Gedicht, gilt vom Versfuß, gilt von der Silbe. Auch die Rhetorik kennt also kein objektives Zeitmaß. Da wird etwas zerdehnt, aber das Maß der Zerdehnung scheint nicht wirklich fassbar. Auch dann nicht, wenn man selbst ja den Prozess nun nicht bloß beobachtet, sondern ihn selbst vollführt. Augustin entfaltet dies Beispiel mit dem Sprechen noch ein zweites Mal und wieder ist es die Leiblichkeit des Rhetors, von der er ausgeht. Nun geht es um die Stimme selbst. Lass nicht aus, mein Geist, und spähe scharf. Denke dir, eine körperliche Stimme hebt an zu ertönen und tönt und tönt und mit einem Mal hört sie auf. Und nun ist es still und die Stimme ist vergangen und ist keine Stimme mehr. Sie war künftig, bevor sie ertönte, und man konnte sie gar nicht messen, weil sie noch nicht war. Jetzt kann man sie nicht messen, weil sie nicht mehr ist. Also nur während sie erklang, konnte man sie messen. Denn das war, was gemessen werden, konnte. Aber stand sie nicht unbewegt, sie ging und verging. Konnte sie deshalb gemessen werden? Denn nur während sie vorüberging, dehnte sie sich zu einer gewissen Dauer aus, sodass sie eben hieran zu messen war, da ja Gegenwart als solche keinen Ausdehnungsraum hat. Soweit das eine. Zweiter Aspekt, denken wir uns eine zweite Stimme dazu. Augustin fährt genau so fort, die noch erklingt, die noch gar nicht aufgehört hat zu klingen. Versuchen wir die Länge dieses Tones zu messen, diesmal also sozusagen aktuell zu sein mit der Messung. Wir werden feststellen, es wird nichts mehr da sein, was sich messen ließe, denn noch erklingt sie ja die Stimme. Und gemessen werden kann sie nur von dem Zeitpunkt an, da sie sich anhebt, bis zu dem, da sie aufhört. Denn was Zeitspanne ist, messen wir nur von einem Anfang bis zu einem Ende. Deshalb kann man eine Stimme, die noch nicht zu Ende gekommen ist, nicht messen, sodass man sagen könnte, wie lange oder kurz sie dauere. Noch lässt sich sagen, sie sei gleich lang mit einer anderen. Fazit, weder künftige Zeiten also messen wir, noch vergangene, noch gegenwärtige, noch solche, die vorüberziehen, und dennoch messen wir die Zeiten. Das ist jetzt sozusagen im Schnelldurchlauf nochmal am Beispiel der Stimme. Das Problem, das Sie schon in dem Eingangszitat, in dem berühmten, hatten, wir kriegen es weder auf die eine Weise noch auf die andere Weise objektiviert, selbst dann, wenn wir es nicht aus der Betrachtung, sondern von innen her wahrnehmen können. Letztes Beispiel, das Augustin verwendet, wir können das abprüfen, etwa wenn wir die Silben Deus Creator Omnium aussprechen. 8 Silben sind das. Und die Frage ist wieder, was also ist es, was ich messe? Wo ist die kurze Silbe, mit der ich messen will? Wo ist die lange, die ich messen will? Beide sind verklungen, verflogen, vorbei. Sie sind nicht mehr, wenn ich die 8 Silben ausgesprochen habe. Nicht die gehörten Silben selbst, die nicht mehr sind, messe ich also, heißt es nun, sondern ich messe etwas in meinem Gedächtnis, was dort als Eindruck haftet. Und damit ist Augustin bei seinem Ergebnis. In dir, mein Geist, messe ich die Zeiten. Genauer, die Eindrücke, geben mir die Zeit. Spannen wir nicht unseren Gedanken auf das Zeitmaß der Stimme, wenn wir sagen, etwas habe so und so lang gedauert? Es geht also um eine Beteiligung des Gedächtnisses an diesem Wahrnehmungsvorgang, der uns sozusagen die Messbarkeit in der Zeiterfahrung gibt. Das ist jetzt wieder der Punkt, den Sie vorhin schon angesprochen haben. Es ist eigentlich hier nicht möglich, ohne Gedächtnis, also mindestens nicht zu objektivieren, zu messen. Auch Künftiges nehmen wir im Grunde vermittelt durch jenes göttlich wundersame Gedächtnis wahr. Denn wir setzen den Geist ein, Zerdehntheit des Geistes, und dieser Geist kann nämlich nach vorne hin erwarten. Expectatio war das. Zitat, gewiss, Künftiges ist noch nicht, aber dennoch ist im Geist Erwartung von Künftigem. Also lang ist nicht die künftige Zeit, die nicht ist, sondern eine lange künftige Zeit ist nur eine lang sich dehnende Erwartung von Künftigem. Der Geist, der sozusagen antizipiert, hat diese sozusagen lange Zerdehntheit von Künftigem im Modus der Erwartung. Damit sehen Sie, dass dieser Geist schon eine abstraktere Einheit ist als sozusagen die Erfahrung selbst, was immer das genau sei, diese Augenblickswahrnehmung. So also die Lösung, das göttliche Geschenk des Gedächtnisses gibt uns die drei Zeitstufen als etwas, das für uns jetzt sein kann, auch wenn wir es von jetzt her gleichsam in Form von verfügbaren Eindrücken konstruieren. Wollen wir ein Lied singen, so antizipieren wir den Geist in der geistigen Erwartung, ausspannend, das Ganze. Habe ich ein Teilstück gesungen, so erinnere ich den schon zurückliegenden Teil, dann als vergangen, in der auch wiederum sozusagen räumlich zerdehnt. Zitat, in dem Maße, als das Fortschreiten geschieht, lenkt sich die Erinnerung und kürzt sich die Erwartung, wenn ich das Lied singe. Bis endlich alles, was Erwartung gewesen ist, sich erschöpft, wenn mein ganzes Tun vollendet und in Erinnerung übergegangen ist. Und so wie mit dem Lied Ganzen geht es mit dem ganzen Menschenleben, dessen Teile, die Handlungen, alle des Menschen sind. Geht es mit der ganzen Geschichte des Menschengeschlechts, von der die Einzelleben alle doch nur Teilchen sind. Die Zeit ist unmesslich in ihrem radikalen, unfassbaren Nacheinander. Eigentlich begreifen, also objektivierend, denkend, hantieren und messen, können wir ihre Zerdehntheit nur nachträglich mit Hilfe der Eindrücke, die die Memoria bewahrt, oder durch vorausgeworfene Erwartung, die ebenfalls unter Beteiligung der Memoria nur zustande kommen kann. Sie sehen, wie Augustin damit das Gesamtproblem, so wie er es in den Paradoxien am Anfang aufgebaut hat, verschiebt. Es geht nicht mehr um den Akt der Aktualität einer Messung, sondern um die Unwahrscheinlichkeit der Beteiligung von Erinnerungsmomenten, die aber gleichzeitig diese Objektivierungszerdehntheit oder objektivierbare Zerdehntheit sozusagen dann liefert. Also die erinnernde oder vorauserwartende Gedächtnisleistung ist sozusagen Teil dieses Geistes. Dass im Vergänglichen überhaupt etwas hängen bleibt, dass wir dem Verlauf der Zeit durch unser Gedächtnis etwas vor dem Verfall in eine gewisse Dauer hinein retten können. Dies wiederum verdanken wir Gott. Der Geist, in dem wir messen können, nicht die Zeit selbst fassen, aber die Eindrücke einsetzen, die sie hinterlässt, ist ein Rätsel, das auf Gott verweist. Das war jetzt in den sozusagen zeitlogischen Erörterungen nicht so klar, ist aber die Folie, vor deren Hintergrund auch diese besondere Rolle des Gedächtnisses im Zusammenhang mit einem Geist, der in der Lage ist, diese Zerdehntheiten zu organisieren, wenn wir die verstehen wollen. Das ist immer auch theologisch konnotiert. Und ich hatte jetzt in dem letzten Zitat diesen Schwenk mitzitiert, das Beispiel des Liedes, das wir singen, ein Stück ist noch vor uns, ein Stück ist schon Erinnerung oder vergangen, wird von Augustin hochtransformiert auf unser ganzes Leben in der Vergänglichkeit. Es geht genauso mit dem ganzen Menschenleben, dessen Teile die Handlungen alles Menschen sind. Uns Menschen das ist die Schlussüberlegung, uns Menschen schwinden meine Jahre in Seufzen dahin. Und nur du bist mein Trost, Herr, mein Vater. So beendet also Augustinus seine Überlegung zu dieser, ja sagen wir mal, bewahrungshaft funktionierenden Art, uns geistig aufhalten zu können in dieser Vergänglichkeitsstruktur. Du bist ewig, ich aber splittere in Zeit und Zeit und kenne ihre sinnvolle Ordnung zur Einheit nicht. Das also sozusagen nochmal so als Schlusssatz. Eindeutig spricht hier wieder der Kirchenlehrer. Du bist ewig, du bist mein Trost und so weiter. Ich aber splittere in Zeit und Zeit und kenne ihre sinnvolle Ordnung zur Einheit nicht. Man sieht also, es bleibt ein Resträtsel, also was heißt Resträtsel, eigentlich ein großes Rätsel über all diesen. Eine Einheit ist nicht gegeben, auch die lebensgeschichtliche Einheit ist, so wie die Bekenntnisse selbst sozusagen der Versuch sind, eine Ordnung herzustellen, auch die lebensgeschichtliche Erfahrungseinheit lässt sich durch diese operative Fähigkeit von Geist, Schrägstrich, Gedächtnis oder Erinnerungsarbeit nicht herstellen. Es bleibt dieses Vergebliche und es bleibt dieser Tröstungsbedarf übrig, sodass wir diese ganze Theorie auch sozusagen in so einem weichen Horizont, also was sozusagen kosmologische Fragen angeht, belassen müssen. Aber immerhin ist die Feinmechanik in diesem Bereich sozusagen sehr präzise ausgearbeitet und sozusagen philosophisch diskutabel und interessant. Ich werde beim nächsten Mal auf Details auch nochmal wieder eingehen, also das war jetzt sehr viel für den heutigen Tag. Also schauen Sie vielleicht sich mal den Text an, Sie haben es an den Zitaten gemerkt, es sind auch sehr, sehr schöne sprachliche Passagen, mit denen er versucht, der Spezifik dieser Erfahrungsgehalte, so wie er sie jetzt auch sozusagen beim Leser wachkitzeln will, gerecht zu werden.